Nur ein Spot, dann startet der Podcast. Diese Folge von Verquatscht wird präsentiert von Sonnentor. Du kennst Sonnentor vielleicht bereits aus dem Biomarkt, denn Sonnentor produziert eine wunderbar bunte Palette an Bio-Lebensmitteln. Vor allem für seine Gewürze und Kräuter ist Sonnentor bekannt. Aber wusstest du, dass das österreichische Unternehmen auch der perfekte Begleiter während deines Zyklus und darüber hinaus ist? Weiblichkeit hat viele Facetten, davon ist Sonnentor überzeugt. Deshalb ermutigen sie Frauen dazu, auf ihren Körper und seine wechselnden Bedürfnisse zu hören. Entdecke mit Sonnentor die Kraft der Kräuter und wachse über dich hinaus. Denn die Natur hat die besten Rezepte für deinen selbstbestimmten Lebensweg. Entdecke Rezepte, Wissen und inspirierende Geschichten auf der Website von Sonnentor und lasse deine Female Power wachsen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge.
Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. In dieser Folge von Verquatscht dreht sich alles um Mobilität und ich wette, wenn ich das sage, habt ihr alle ein Bild von einem Auto in eurem Kopf. Das würde mich zumindest nicht überraschen, denn Mobilität wird in unserer Gesellschaft gewissermaßen mit dem Auto gleichgesetzt. Das Auto steht für Freiheit und für Flexibilität und das, obwohl mehrere Millionen Menschen in diesem Land von dieser Form der Mobilität gänzlich ausgeschlossen werden. Und obwohl sie für uns alle auch ziemlich gefährlich sein kann. Warum, das bespreche ich in dieser Folge von Verquatscht mit einem Gast, die über sich selbst sagt, Volker Wissing hasst mich. Katja Diehl ist Autorin, Speakerin und vor allem Vordenkerin in Sachen Mobilität und in ihrem neuen Buch Autokratie stellt sie unter anderem die These auf, dass die Abhängigkeit vom Auto auf dem Land politisch gewollt und geschaffen ist. Und warum das so ist, das lassen wir sie am besten selbst erklären und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Hallo Katja.
Ja, danke für die Einladung. Finally!
Ja, endlich. Für die Zuhörenden... Das hier hat eine ganz schön lange Vorlaufzeit mit diversen Terminverschiebungen, aber umso cooler, dass wir es jetzt geschafft haben. Ich freue mich sehr und wir wollen über dein Buch sprechen und das sagt ja schon so ein bisschen der Titel deines Buches. Du findest, dass wir in einer Autokratie leben. Woran machst du das fest?
Ich habe mich natürlich wieder entschieden, mit einem kleinen Wortwitz den Titel zu gestalten. Das erste Buch hieß ja Autokorrektur. Hat ja eigentlich auch eine andere Bedeutung und Autokratie ist mir bewusst, auch da wurde ich schon Mansplaining Deluxe, was das eigentlich ist, ist mir bewusst. Aber ich finde tatsächlich, ich habe das so sacken lassen, ich finde tatsächlich auf der Straße und auf unseren Wegen und in unserer Mobilität ist keine Demokratie. Weil Demokratie ist für mich etwas, wo im Rahmen von bestimmten Regeln jeder und jede gesehen wird, Bedürfnisse auch eine Rolle spielen. Und es ist ja sogar schon im Grundgesetz, dass wir alle uns frei entfalten sollen. Und das sehe ich als radfahrende Person oder wenn ich zum Beispiel Menschen im Rollstuhl begleite, sehe ich das nicht, dass sie sich frei entfalten können. Und ich habe im Buch auch einen Schwerpunkt gemacht zu Adultismus. Das ist ja diese Altersdiskriminierung gegen Kinder, weil die spiegelt sich sehr stark in unserem Mobilitätssystem wider. Und deswegen habe ich mich für diesen Titel entschieden.
Und da spielt ja auch so ein bisschen mit rein, das sprichst du auch in deinem Buch an, dass das Auto uns immer so als Garant für Freiheit verkauft wird. Also wenn ich auch gerade so an Autowerbung denke, denke ich immer an irgendwelche Straßen im, in Anführungszeichen, Wilden Westen, ja, wo dann Leute lang düsen, die absolute Freiheit fühlen und so weiter und so fort. Das ist ja so dieses Lebensgefühl, was oft mit dem Auto ja irgendwie... ja, verkauft wird im Endeffekt wirklich. Und du sagst eigentlich in deinem Buch, das Auto ist das komplette Gegenteil davon. Warum ist diese Geschichte von Auto als Symbol der Freiheit, diese Erzählung für dich nicht wahr?
Erstmal muss ich sagen, dass man täglich seinen Hut ziehen könnte, wenn man es dann gut finden würde, dass diese Werbeindustrie und auch diese Aufladung von Auto mit unglaublich viel positiven Emotionen, dass es gelungen ist. Da gehe ich ja am Anfang auch so ein bisschen drauf ein, dass tatsächlich die ersten Ursprünge von Public Relations und von Marketing und Werbung tatsächlich mit dem Auto auch entstanden sind. Und da gab es ja diesen Henry Ford, der alles in Schwarz machen wollte. Und dann gab es aber schnell auch Konkurrenz, die gesagt hat, nee, genau so machen wir es nicht. Wir machen jedes Jahr irgendwas anders an unseren Autos, sodass man sofort sieht, ach, das ist ja ein alter Wagen. Und das ist so, finde ich, ganz interessant, wie diese Dinge zusammen entstanden sind. Also eigentlich einen unzufriedenen Kunden, eine unzufriedene Kundin schaffen, die Bedürfnisse entwickeln, die sie vorher gar nicht kannten. Und Freiheit ist für mich aber etwas, was nicht nur durch Werbung generiert wird, sondern Freiheit ist für mich etwas, wo ich aus mindestens zwei Dingen auswählen kann. Und das hast du in Österreich-Schweiz zum Beispiel, sind genauso autofanat wie wir, die haben aber auch eine super Bahn. In Skandinavien und in den Niederlanden auch alle autoverliebt, aber super sichere Radwege. Und das ist für mich Freiheit, dass ich sagen kann, okay, ich kann sicher hier Rad fahren und Auto. Und in den skandinavischen Ländern wird es dem Auto ja sogar ein bisschen unbequemer gemacht. Also da hat das Rad sogar Geschwindigkeitsvorteile. Zum Beispiel in Kopenhagen ist das bewusst so gemacht worden. Und ich empfinde keine Freiheit, wenn ich zum Beispiel, da haben wir eben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, im ländlichen Raum bei meinen Eltern feststelle, die beide nicht mehr Auto fahren können. Die sind nur mobil, wenn sie von mir und meinem Bruder gefahren werden. Das ist eine Abhängigkeit. Und genauso geht es da auch, wo meine Eltern wohnen, vielen anderen, dass sie ohne dem Auto nicht das Leben führen könnten, was sie sich ausgesucht haben. Sie müssen dann gucken, ob die Kinder andere Hobbys machen, ob sie andere Schulen aussuchen. Und das ist was, wo Leute aber durch diese Werbung und durch dieses ganze Autozentrierte, dass du einfach dir überhaupt keine Gedanken machen musst, wer sich ein Lastenrad anschafft, macht sich schon mehr Gedanken, wo stelle ich das denn hin, als jemand, der ein Auto kauft. Und dadurch ist es sehr schwierig, das zu durchbrechen, dass ich den Leuten ja auch sagen will, es ist fein, dass ihr sagt, hier im ländlichen Raum geht es aber nicht anders, aber ist es denn gut? Ist es erhaltenswert? Wäre es nicht auch cool, wenn eure Kinder vor dem Haus auf der Straße spielen könnten? Und da versuche ich ein bisschen, dieses Freiheit aufzubrechen und zu sagen, Freiheit ist nur gegeben, wenn du wirklich so gestalten kannst, wie du willst. Und das muss auch bedeuten, ohne Auto, ohne eigenes Auto.
Davon, was das Thema so Lastenrad anschaffen und die Fragen, die damit verbunden sind, könnte ich dir tatsächlich ein bisschen was erzählen, wie oft ich schon ein Lastenrad irgendwie konfiguriert habe und schon dabei war, es irgendwie in den Warenkorb zu legen und dann so, ja, ich komme halt aus meiner Kleinstadt, in der ich lebe, überhaupt nicht weg, weil du darfst es nicht im Zug transportieren. Und wenn ich dieses Fahrzeug ja nur auf meinem kleinen Örtchen hier irgendwie verwenden kann, weil zur nächsten Großstadt ist es zu weit. Ich kann nicht immer 25 Kilometer mit dem Rad fahren mit zwei Kindern drin, wenn ich irgendwie einen Termin in der Stadt habe. Das ist einfach nicht realistisch. Ja, dann hast du schon ein Problem, musst sagen, rechnet sich dieses Invest. Ne? Das ist wirklich total krass, wie viele Sachen man da irgendwie bedenken muss. Und dein Auto darfst du überall hinstellen. Gefühlt kannst du es überall mit hinbringen und es gibt Parkplätze. Und ne? Und ja, mit dem Lastenrad ist es tatsächlich einfach völlig anders, weil es einfach überhaupt nicht so in unserer Kultur und unserem Gedankengut irgendwie mit verankert wird oder in Planungen berücksichtigt wird. Lass uns doch mal über den Status quo sprechen. Du schreibst ja auch in dem Buch, dass für dich die Frage diese ganze Mobilitätswende nicht unbedingt nur ein Umweltprojekt ist, das ist ja das, als was es oft diskutiert wird, sondern vor allen Dingen auch ein Gerechtigkeitsprojekt. Und du hast das jetzt eben schon an ein paar Punkten so anklingen lassen. Aber wie genau meinst du das? Warum spielt da Gerechtigkeit so eine ganz wichtige Rolle?
Ja, ich glaube, das ist genau das Problem, was wir gerade haben. Und ich habe jetzt auch schon so ein paar Mal gesagt, vielleicht war es ein Fehler, dass wir zu sehr auf CO2 schauen. Es ist natürlich das krasse Klimagas, sage ich jetzt mal, was natürlich runter muss, wo wir auch wissen, wir müssen dekarbonisieren. Das verstehen ja auch viele nicht, dass es wirklich auf Null muss, weil wir immer sehr viel von reduzieren und so weiter reden. Aber dieses CO2 hat irgendwie in die Debatte sowas Technisches gebracht. Sowas da gibt es so Excel-Tabellen und dann kann man das sehen. Und dann sitzt Robert Habeck in der Bundespressekonferenz und hält so Charts hoch. Und für mich ist der Clou, dass die Mobilitätswende auch ohne die Klimakatastrophe Sinn machen würde, dass wir es aber nur machen, weil wir gezwungen werden. Und da macht man nie was richtig toll, wenn man zu etwas gezwungen wird, wegen der Klimakatastrophe, wegen Dekarbonisieren. Und das siehst du ja auch, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie oft mich Volker Wissing allein schon in den letzten Wochen wieder zum Kopfschütteln gebracht hat, was da alles so möglich ist. Der hat noch nie seine Klimaziele erreicht. Dann werden die Sektorziele abgeschafft. Dann wird gesagt, wir machen das jetzt als Gruppe. Der Expertinnenrat sagt, das ist die blödeste Idee, die ihr haben könnt. Das wird nicht funktionieren. Es ist eh alles spitz auf Knopf. Und da gibt es Hochrechnungen. Wenn wir auf dem Pfad des Verkehrs so weitermachen wie bisher, dass der Verkehr 2030 50% des CO2s verantwortet in Deutschland. Ist für mich auch kein Geheimnis, warum das so ist, weil alle anderen Sektoren arbeiten ja dran. Also was mich sehr beeindruckt, ist wirklich die Entwicklung der erneuerbaren Energien zum Beispiel. Aber auch so Industrie oder Landwirtschaft, die sind alle auf Kurs. Mal mehr, mal weniger. Gebäude ist auch noch so ein Sorgenkind. Und das sind Dinge, wo ich so merke, das liegt daran, dass da keine Menschen eine Verantwortung haben, die intrinsisch motiviert sagen, bei mir im Land sollen alle gut mobil sein. Und dann mache ich immer diese Zahlen auf. 13 Millionen Kinder haben kein Führerschein-Logo. Also sind auch angewiesen auf Menschen, meistens ihre Eltern, die sie fahren. 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein. Da sagen die Leute oftmals so, ja, selber schuld, wo ich so sage, wo leben wir denn, dass das als ein Makel empfunden wird, dass sich eine Person entscheidet, ich möchte ohne Automobilität leben. Weil es gibt 1000 gute Gründe, das zu tun. Und sei es nur, dass Leute Angst haben, Auto zu fahren. Dann haben wir Menschen 14,
auch eine Kostenfrage übrigens.
Ja, ja, genau.
Ne? Also Führerschein heute kostet gute 3 Scheine. Musst du erstmal haben. Ja, also
genau, es wäre doch auch die nächste Gruppe, die ich dann genannt hätte. 14,2 Millionen Menschen leben ja leider in Armut in Deutschland. Und das sind alles so Dinge, ich habe das letztens auch mal wieder auf diese sozialen Medien gepostet, dann fingen die Leute an zu rechnen, ja, aber bei den 13 Millionen, die du da nennst, Erwachsene und der Führerschein, da sind ja vielleicht auch manche arm. Ich so, willst du jetzt diskutieren, wie groß, es ist ein Drittel von Deutschland, ne? Also das macht sich keiner bewusst, dass ein Drittel von Deutschland einfach nicht selbstbestimmt Auto fahren kann. Und deswegen ist es für mich ein Gerechtigkeitsprojekt. Und da erinnerst du dich vielleicht an die 3 Monate mit dem 9-Euro-Ticket. Da war ich viel unterwegs mit dem ersten Buch und ich habe auch viel in Regionalbahnen gesessen. Ich habe die erste Fahrt tatsächlich auch mit Punks von Sylt gemacht, die irgendwie von Sylt zurückgefahren sind. Ich glaube nach Heilbronn oder Heidelberg, weiß ich gar nicht, 16 Mal umsteigen. Also einen richtigen Tagesausflug. Aber die hatten richtig Spaß dabei. Und da saßen in den Zügen, weil ich habe mit vielen auch gesprochen, Kinder kinderreicher Familien, weil die gesagt haben, das Schülerferienticket ist für uns schon zu teuer. Das können Mama und Papa nicht bezahlen, wir sind 4 Kinder. Aber 4 mal 9 Euro, das war drin. Und die waren dann mit leuchtenden Augen, wir fahren heute bis nach Hamburg. Ne? Also die waren ohne Eltern als Teenie selbstbestimmt unterwegs. Die sind nicht mehr in den Zügen. Weil es kostet jetzt 49 Euro. Genauso ältere Menschen, Altersarmut ist ein großes Thema, gerade bei Frauen auch, weil das ja jetzt so diese Kriegsgeneration ist, die da in Rente ist. Da saßen halt total schön, schick gemacht, Oma und Opa und sind dann einfach mal in ihre Gegend, wir steigen da aus, wo es schön aussieht, dann suchen wir uns einen Café und abends fahren wir zurück. Das haben wir noch nie gemacht. Und das waren so berührende Geschichten, wo ich gemerkt habe, das ist gerade echt gerechter als das, was wir vorher hatten. Und natürlich, wenn man es sogar global aufmacht, ist es nochmal eine ganz andere Frage von Gerechtigkeit. Weil woher kommen denn die Ressourcen, aus denen unsere Autos gebaut werden? Ne? Und das sind alles Dinge, ja, nochmal hier an dieser Stelle, weil ich dafür auch immer gerne missverstanden werde. Die Zukunft des Autos ist voll elektrisch, aber es ist vielleicht nicht mehr das Besitzauto und es ist vielleicht auch nicht mehr etwas, was so riesig ist. Ich weiß nicht, wie groß du bist, aber mir gehen manche Motorhauben von diesen Elektro-SUV mittlerweile zur Schulter. Also auch da mal in die Lage eines 3-jährigen Kindes sich versetzen, zieht nur Blech. Und so sind das ganz viele Facetten von Gerechtigkeit, die ich gelöst sehen will. Und deswegen bin ich halt auch für eine Mobilitätswende und nicht für eine Antriebswende.
Und du sagst ja auch, dass das für dich auch Teil zur gesellschaftlichen Spaltung beiträgt. Inwiefern? Warum ist das Auto da auch ein Treiber?
Ja, es ist auch wieder etwas, was immer gerne missverstanden wird. Da war ich letztens auch in so einer Live-Radiosendung, wo mich die Moderatorin unglaublich drauf festnageln wollte. Dass, also bei ihr klang das fast so, als hätte ich behauptet, dass alle, die Auto fahren, rechts sind. So meine ich das nicht. Sondern, und da könnt ihr euch mal so gerne selber in euer Gehirn begeben, in eure Erinnerung, wo finden denn Begegnungen statt? Wo treffen wir mal Leute, die gar nicht zu unserer Lebensrealität gehören? Wo haben wir Zufallsbeziehungen, die eine Stunde dauern? In der Bahn, im Bus oder halt im öffentlichen Raum, wo man sich so aufhält. Aber doch nicht, wenn wir einsteigen ins Auto und dann irgendwo hinfahren, wo wir auch hinwollen. Wir machen ja keinen Autoweg jetzt nur so mal. Ich meine, es gibt auch Leute, die cruisen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir mittlerweile im beruflichen Pendelverkehr zum Beispiel einen Besetzgrad von Pkw von 1,075, also sitzt nur eine Person in diesem riesigen, riesigen Gefährt, haben. Also dass wir alle allein in unseren Autos sitzen und aneinander vorbeifahren und nicht miteinander sprechen und in unseren Lebensrealitäten bleiben, kann Angst entstehen, weil wir dem, der, die, das Fremden nicht begegnen per Zufall und merken, ach, das sind ja eigentlich ganz coole Leute. So, und das fehlt mir auch selber sehr. Also ich genieße Bahnfahren, auch wenn ich weiß, dass die Bahn bewusst kaputt gespart wurde und dass sie wirklich nicht gut leistet. Aber ich habe da immer wieder Begegnungen und Gespräche, die richtig super sind von Menschen, die ich nie wiedersehen werde, wo ich auch manchmal merke, wir sind politisch komplett aus unterschiedlichen Richtungen. Aber wir haben einander mal zugehört, wir haben miteinander gesprochen und gehen auch mit einem Lächeln auseinander.
Ja, das stimmt. Also ich kann auch, wenn ich mit der Bahn fahre, eigentlich immer mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch kommen. Und wenn es nur so Augenkontakt ist oder
Ja.
gerade über die Kinder, da kommt man eigentlich immer ins Gespräch, weil die
Ja.
dann irgendwo drauf zeigen und irgendjemand findet es immer toll und steigt damit ein und lächelt die an und so, ne? Die flirten ja immer mit allem und jedem, was da irgendwie
Ja.
sich anbietet und ein bisschen mitshakert. Das stimmt auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, dass ich finde, bei diesem ganzen Thema, wenn man jetzt sozusagen mal dieses Gesellschaftliche, weil ich habe das Gefühl, viele Leute sehen halt einfach nur ich und ich jetzt und ich möchte halt jetzt dieses Auto fahren, ne? Also wenn man das mal ausblendet, gibt es ja zumindest ein Thema, wo ich immer denke, ja, aber das muss euch doch auch betreffen. Und zwar ist das dieses ganze Thema Luftverschmutzung, weil wir einfach mit unserem Autoverkehr unfassbar krass die Luft verpesten. Also wenn man hinter einem startenden Auto stand und das einatmen musste oder als Fahrradfahrer hinter Autos hergefahren ist und sich dachte, oh, pff, mir bleibt die Luft weg, ja, der weiß, wovon ich spreche. Und davon sind wir einfach alle betroffen und zwar sehr, sehr massiv. Kannst du da vielleicht einmal einordnen, wie groß ist denn dieses Problem Luftverschmutzung durch Autos für diejenigen, die sagen, okay, irgendwie so ganz damit auseinandergesetzt habe ich mich vielleicht noch nicht?
Ja, das ist halt wirklich, also ich muss auch gestehen, bei der Recherche habe ich manchmal auch gedacht, boah, da gehe ich morgen wieder rein. Also es ist wirklich, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und gerade auch mit dem, was wir den Kindern antun, dann ist es wirklich hochbelastend für mich. Und es ist immer interessant, auch in Deutschland, weil du gerade von diesem Ich und wir jetzt hier und ich stehe aber vorne. Ich kümmere mich total um Kinder und habe ja keine Kinder. Und dann gibt es so die Frage, warum machst du denn das? Also, es ist irgendwie immer so, hä? Also, als ob ich nur Interesse habe, dass es Kindern gut geht, wenn ich eigene Kinder habe. Ist doch Quatsch. Also, ich kenne Kinder, manchmal werden mir sogar welche ausgeliehen, weil ich darauf aufpassen soll. Und das finde ich, da fängt es ja schon an, ne? Dass man also anscheinend in Deutschland so eine Wahrnehmung hat, dass sich vor allen Dingen die Eltern um die Kinder sorgen. Das ist ja auch schon wieder was, ne? Dieses sehr, sehr auf die Kernfamilie beschränkte. Und da habe ich viel auch drüber gelesen. Wenn wir zum Beispiel mal reingucken, im ländlichen Raum sind 10% der Autowege unter 1 Kilometer. Und die größte Belastung beim Start eines Verbrenners ist natürlich der Start, der Kaltstart. Weil da die ganzen Systeme noch nicht funktionieren, die müssen ja ein bisschen Temperatur gewinnen und so weiter. Und wenn du dann überlegst, wo passiert der Kaltstart? Ja, vor der Haustür. Also, das ist etwas, wo die größte Emissionsmenge für 1 Kilometer Weg direkt vor der eigenen Haustür abgeladen wird. Und da gibt es auch Forschungen, dass wenn die Kinder im Auto sitzen, dass sie teilweise mehr Belastung haben an Abgasen als draußen in der Umgebungsluft, weil das ja schon alles so eine gewisse abgekapselte Zelle ist. Und wenn man nicht die Pausen macht und die Türen öffnet, dann ist das eine Konzentration auch von dem. Und Kinder atmen ja, ich glaube, 45% schneller als wir, weil sie kleinere Lungen haben. Und es gibt schon Kinder, die kommen mit Asthma auf der Welt, mit Mikroplastik auf die Welt. Also wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, dass Autoreifen die größte Mikroplastikquelle der Welt sind. Ne? Und Reifenabrieb. Und das ist halt alles für uns Erwachsene schon schlecht. Aber für Kinderlungen, die sich noch entwickeln oder auch einen Kinderorganismus, der sich noch entwickelt, ist es natürlich ungleich schlimmer, weil da natürlich die Konzentration von allem anders ist. Und das Spannende ist auch zum Thema Adultismus, wo hängen denn die Messstationen? Die hängen ja nicht da, ja. Wo Kinder sich bewegen, wo wir uns bewegen. Und Kinder, wenn du mal so eine Straße dir vorstellst und da sind geparkte Autos, wie es ja immer so ist, und du schiebst mit dem Buggy da lang, dann hast du genau die Nase vom Kind auf dieser Höhe von Mikroplastik und Abgasen. Und das sind halt Dinge, wo ich glaube, das haben wir in vielen Bereichen der Transformation, die gerade notwendig ist. Wir verdrängen das einfach. Irgendwie wissen wir das schon, dass wir da nichts machen, was die Gesundheit fördert. Aber wenn wir wirklich, und das mag ich an dem Wort radikal, das leider auch schon so eine negative Konnotation hat, aber radikal heißt einfach nur an die Wurzel gehend, Radieschen. Und ich glaube, wenn Leute sich dann eingestehen würden, dass es wirklich nicht gut ist, was sie da tun, dass sie vielleicht sogar ihren Kindern da nichts Gutes tun, dann müssten sie ganz schön viel im Leben ändern. Und das ist zu viel. Und dann macht man lieber die Verdrängung.
Was krass ist, weil du jetzt auch hier im Gespräch, aber auch vor allen Dingen in deinem Buch ja sehr, sehr viele gute Argumente dafür lieferst, warum man sozusagen eben nicht nur diese Antriebswende, die ja gerade von vielen, ich glaube, das akzeptieren gerade viele Menschen, dass es so Richtung E-Auto gehen könnte, aber dass wir halt eigentlich sozusagen eine Mobilitätswende brauchen, um eben auch diesen Gerechtigkeitsaspekt sozusagen mit durchzusetzen, weil der kommt halt nicht, wenn wir alle Verbrenner durch E-Autos ersetzen und so richtig sinnvoll fürs Klima ist es halt auch nicht, um das mal nebenbei sozusagen noch mit zu thematisieren. Aber die zentrale Frage ist ja da, und das hast du dir auch für dein Buch angeguckt, was bringt denn Menschen dazu, sozusagen ins Auto zu steigen oder was hält sie denn davon ab, nicht umzusteigen? Ich kann jetzt mal hier aus der Kleinstadtperspektive sagen, die schlechten Bahnverbindungen spielen sicherlich auch eine Rolle, weil die Alternative halt fehlt. Aber was ist es sonst?
Ja, also ich habe bis vor ein paar Jahren immer ganz entsetzt in die USA geschaut zu diesem sogenannten Straßenbahnskandal. Da haben Continental, ein Autoreifenhersteller, und General Motors, ein Autohersteller, Straßenbahnunternehmen großflächig aufgekauft und zerstört. Also richtig die Schienen aus den Städten gerissen. San Francisco hatte, glaube ich, tausende Kilometer Straßenbahn. Es gibt so Fotos, wo diese ganzen Waggons auf dem Schrottplatz liegen. Und das haben sie gemacht, um die Leute ins Auto zu zwingen. Weil wenn du, was wir ja vorhin hatten, wenn du keine Alternative hast, dann ist das Auto fulminant. Weil in Deutschland, es gab vor Adolf Hitler schon die erste Autobahn, aber er hat da auf diese Massenmotorisierung gesetzt. Er wollte diesen Kraft-durch-Freude-Wagen bauen. Er hat Wolfsburg gegründet. Wenn man das Wort Wolfschanze und Wolfsburg vergleicht, dann weiß man auch, woher das alles kommt. Das ist zwar nie dazu gekommen, weil er dann den Kübelwagen gebaut hat für den Krieg, also alle, auch die Gelder, die die Le Leute gespart haben, in den Krieg gelenkt hat. Aber das ist ja alles schon angefangen, bevor es überhaupt Autos in Deutschland gab. Also wir haben, bevor überhaupt diese Massenmotorisierung eingesetzt hat, haben wir angefangen, Autobahnen zu bauen. So ein Tank- und Rastsystem. Also wie so mit einem warmen Messer durch Butter kannst du dich durch unser Land bewegen. Ich glaube, wir sind weltweit das Land auf Platz 13 mit dem dichtesten Straßennetz, was absurd ist, weil so groß sind wir gar nicht. Also diese Relation, die wir manchmal haben, ich habe ja eben schon genannt, 50% der Autowege im ländlichen Raum sind unter 5 Kilometern. Wenn es da sichere Radwege gäbe, würde der eine oder andere vielleicht auch mal Rad fahren. Und das ist halt immer wieder was, wo Leute vergessen, und das verstehe ich total. Also wenn du, keine Ahnung, in den 2000er Jahren geboren bist und auf diese Welt schaust, wie sie hier in Deutschland nun mal so ist, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass es vorher anders war. Also woher sollst du dieses Wissen nehmen? Es sieht ja so aus, das wäre schon immer so gewesen. Aber wir haben das so gebaut. Und das ist aber auch gleichzeitig die Hoffnung, die ich habe, dass unsere Städte vor dem Auto entstanden sind, zum Beispiel. Also selbst so kleine und Mittelstädte haben ja auch manchmal eher so mittelalterliche Strukturen, die man wiederbeleben könnte. Denn das Auto hat die Funktionstrennung gebracht. Da ist das Viertel zum Wohnen, da ist das Viertel zum Feiern, da ist das Viertel für Bildung. Das war vorher alles, das, was wir heute in dieser 15-Minuten-Stadt bezeichnen, das war ja, früher war es so. Da hattest du alles. Auch meine Eltern hatten einen kleinen Supermarkt, ein Café, einen Kiosk, dann so einen Treffpunkt, Friseur, Bäcker. Geblieben ist der Friseur und der Bäcker. Alles andere ist weg, weil alle dann auf die grüne Wiese gefahren sind und da eingekauft haben. Also da einfach mal hinzugucken, wo kommen wir eigentlich her, und wie war es denn mal? Und dann sich die Frage zu stellen, wohin fahre ich eigentlich in Urlaub? Sieht das da so aus, wie ich hier lebe? Und warum will ich nicht, dass das, wo ich in Urlaub fahre, um mich zu erholen, vor der Haustür ist? Denn das ist möglich. Also viele sagen dann immer, hey, wenn dir die Stadt zu laut ist, dann zieh doch aufs Dorf. Wo ich sage, ich bin eigentlich die meiste Zeit gerade auf dem Dorf oder in ländlichen Strukturen, nie im Leben will ich dahin, weil alles Mögliche fehlt. Infrastruktur, einfach, dass du irgendwo mit meinen Eltern hingehen kannst, auf einen Kaffee, geht nicht, du musst die ins Auto packen. Und das sind alles Dinge, wo ich ganz egoistisch sagen würde, noch sind wir doch alle hier, wahrscheinlich, die wir zuhören, in Saft und Kraft. Lass uns doch jetzt anfangen, für uns eine Altersvorsorge zu starten, im Sinne von einer guten Mobilität für alle. Und meine Eltern wird es schon genügen, wenn sie am Tag vorher anrufen könnten und sagen, hey, ich möchte morgen mal in die Stadt einen Kaffee trinken. Die wollen nicht um 17.44 Uhr irgendwo sein, sondern die wollen einfach mal jemanden treffen. Und das können die, glaube ich, sogar einen Tag vorher planen. Und da habe ich ein hohes Mitgefühl mit denen, die so abhängig gemacht werden. Ich will gar nicht wissen, wie viele ältere Menschen bei meinen Eltern nicht solche Kinder in der Nähe haben oder sich nicht gut verstehen und deswegen kaum draußen sind.
Das sofort. Also wenn ich an unsere Kleinstadt hier denke, gibt es auch ganz, ganz viele alte Leute, die täglich so ein bisschen ihre Runden hier drehen. Aber wann die das letzte Mal dann rausgekommen sind, so wirklich, hatten wir auch hier mit der Großmutter, die hier im Haus mitgewohnt hat, tatsächlich das Thema. Also es ist wirklich ein großes Problem. Und du schreibst ja auch in deinem Buch sinngemäß, dass genau diese Abhängigkeit vom Auto auf dem Land ja politisch auch bewusst geschaffen wurde und dass es dich eigentlich wundert, dass es dagegen keinen Massenaufstand gibt. Weil eigentlich müsste das ja viele Menschen stören. Was glaubst du, warum bleibt der aus?
Ja, wir sind natürlich im fossilen Hamsterrad, ne? Wir haben keine Zeit. Also ich habe mich letztens auch mal wieder aufgeregt über diese Coffee-to-go-Becher. 3 Milliarden oder so, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber was da in Deutschland, also es ist Plastikmüll, es ist einfach absurd, dass man im Gehen konsumiert. Also auch wenn Leute mir entgegenkommen mit so einem Döner, denke ich immer, oh Gott, das ist nicht ästhetisch. Setz dich doch hin. Also wir haben eine Kultur geschaffen, in der die Leute, die keine Zeit haben, die rennen und hetzen, als erfolgreich gelesen werden, als Menschen, die was zu tun haben. Schon, ich würde behaupten, wenn jemand, ich sag mal, mittags um 13 Uhr, nein, 15 Uhr, weil 13 Uhr könnte ja auch Mittagspause sein, jemand um 15 Uhr im Café sitzt oder um 11 und ein Buch liest, da denken ganz viele, hä, wieso kann der bestimmt arbeitslos? Also wir haben ja so Vorurteile auch. Jemand, der wichtig ist, ist hektisch. Und ich glaube, dass in diesem fossilen Hamsterrad Eltern genauso gefangen sind wie Kinder. Dass Eltern ihre Kinder überall hinfahren müssen, ist ja auch nicht gerade erstrebenswert, weil da geht ganz viel Elternzeit ja einfach für dieses Kindershutteln drauf. Und Kinder finden es ab einem gewissen Alter auch awkward. Also dann wird dann gesagt, kannst du mich einen Block Feuer rauslassen? Ich will nicht, dass wir jetzt gesehen werden. Als Teenie willst du dich auch eigentlich abkoppeln. Und ich glaube, das ist halt, es fehlt die Zeit, darüber nachzudenken. Solange das Uhrwerk geschmiert läuft, ist doch gut. Und ich glaube, wenn Leute anfangen nachzudenken, dann wird das für die ganz schön belastend auch, weil sie vielleicht erkennen. Also eine Dame, mit der ich im ersten Buch gesprochen habe, die hat geweint. Weil sie noch nie darüber nachgedacht hat. Ich habe die Frage immer gestellt bei allen Interviews, willst du oder musst du Auto fahren? Um einfach mal eine Reflexion einzuleiten, ist es eigentlich Lustprinzip oder Frustprinzip? Und dann kam natürlich bei ganz vielen Leuten raus, erstens noch nie darüber nachgedacht und zweitens, ja krass, 80% meiner Wege muss ich mit dem Auto machen. Will ich eigentlich nicht. Wenn ich Alternativen hätte, wer weiß. Und dann die zweite Frage, 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein. Könnte ein Mensch ohne Führerschein sein Leben leben? Da haben alle mit Auto gesagt, nein. Ich habe mein Leben auf Automobilität gebaut. Und da hat die eine angefangen zu weinen, weil die hatte eine Situation, dass sie von Montag bis Donnerstag, glaube ich, woanders gearbeitet hat und dann halt eine Wochenendehe sozusagen hatte. Und das hat sie aber alles alleine gefahren. Also das hätte, da kann sie auch nicht beim Kollegen mitfahren, da gibt es auch keine Bahnverbindung. Und sie hat echt geweint, weil sie meinte, krass, also nichts gegen dich, Katja, aber ich bin gerade voll erschrocken. Es genügt bei mir, dass ich mir ein Bein breche oder einen Arm, dann kann ich nicht das Auto fahren. Was mache ich denn dann? Aber da hatte sie noch nie vorher drüber nachgedacht, weil das halt so Default-Modus ist. Von unserer Mobilität in Deutschland ist die Liefereinstellung Auto. Und das ist etwas, wo natürlich auch alles getan wird. Also das letzte Statement von Volker Wissing war irgendwie, es gibt ja die Klimaklage von der Umwelthilfe und er hat also so verschwurbelt darauf reagiert und hat dann wieder mal den ländlichen Raum angeführt, der ja aufs Auto angewiesen sei. Wo ich so denke, Herr, du erkennst es ja sogar, weil angewiesen sei ist ja eine Abhängigkeit, aber er hat keinen einzigen Satz dazu gesagt, ob man das eventuell mal hinterfragen sollte. Also er will diesen
ländlichen Raum abhängig. Das von einer Partei, die für Freiheit steht.
Ja, genau.
Ja. Aber warum ist dieser Status quo von der Politik gewollt? Was haben die denn davon? Weil ich meine, im Endeffekt ist es doch für die Leute, ist es ja für die, also wenn ich jetzt daran denke, irgendwie, ich bin mal alt und kann vielleicht kein Auto fahren, ich hätte hier mittelmäßige Probleme. Also zumindest Freunde sehen, wenn ich nicht bis dahin ein sehr enges soziales Netz in meiner Kleinstadt habe, schwierig, weil ich habe ganz viele Freunde, die auf Dörfern drumherum wohnen, da gibt es keine Verbindungen hin. Du kommst dort nicht hin. So. Und mit dem Fahrrad müsstest du über die Schnellstraße fahren. Und da ja aber die Autofahrer, ich weiß nicht warum, keinen Respekt vor menschlichem Leben haben, so zumindest mein Eindruck. Jedes Mal, wenn ich da drüber fahre, habe ich das Gefühl, mein Kind hinten im Anhänger wird gleich totgefahren. Deswegen mache ich das nicht mehr über die Autobahn zubringen, ist mir einfach zu heiß. Es gibt quasi keine gute Alternative, weil es auch keinen Radweg gibt.
Ja, und das ist ja eigentlich im ländlichen Raum, musst du sogar 2 Meter Abstand halten beim Wohnen, ne? Also es sind alles so Dinge, die ich leider auch nicht verstehe. Ich behaupte sogar, wenn ich mal hier in Hamburg-Eimsbüttel bin, wo ich ja eigentlich lebe, dass da, wo ich Fahrrad fahre, eigentlich Überholverbot gelten sollte, weil die Leute müssten nicht mit 1,50 Meter überholen. Und das ist baulich gar nicht mehr möglich, weil wir relativ kleine Straßen haben, geparkte Autos rechts und links und dann fahren sie noch. Und dann willst du ja auch noch aus dieser Doring-Zone raus, so ein bisschen, darfst du auch, ist erlaubt. Und dann ist aber irgendwann, müssen die eigentlich hinter mir bleiben. Also es ist einfach Fakt, wird aber nicht gemacht, weil es ist für Autofahrende unerträglich, hinter einer radfahrenden Person zu bleiben. Also es ist nicht machbar. Und ich glaube, dass dieses politisch gewollt hatten wir ja eben. Und das war wirklich was, wo ich richtig, richtig erschrocken bin. Wo ja auch gerade, also hier nochmal ganz, ganz großen Dank an so Organisationen wie Korrektiv, Lobby Control, Abgeordnetenwatch, weil durch die werden die ganzen Verwicklungen mit der Autoindustrie und Politik beleuchtet. Das Letzte, was rausgefunden wurde, ist, dass sich eine E-Fuel-Lobby, will ich es mal nennen, Treffen mit Volker Wissing kaufen konnte für 10.000 Euro, exklusive Hinterzimmergespräche. Und er erwähnt auch in einem aktuellen Statement dieses HV100, das ist das sogenannte Frittenfett, sagen Leute immer. Also wo man aus Abfällen irgendwie tanken kann und wo jeder, der sich damit auskennt, erstens sagt, so viel Fritten können wir gar nicht essen. Und zweitens sollten Lebensmittel bei der Situation weltweit, die wir haben, nicht im Tank landen. Also die Bahn behauptet, da einen relativ engen Korridor zu haben, dass es wirklich nur Abfälle sind, die anderweitig nicht benutzt werden können. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du so eine Tür aufmachst, wird sie auch genutzt. Und wenn man dann hört, er trifft sich mit solchen Leuten exquisit, beziehungsweise bietet es sogar an. Dann hatten wir vorher den einen Herrn Bonhoff bei ihm im Ministerium, der Wasserstofflobby gemacht hat. Also das lässt sich relativ leicht erklären. Also es ist ein sehr enger Draht zwischen Autoindustrie und Politik. Es wird ja auch gemutmaßt, dass Porsche mit seinem E-Fuel für seine hochwertigen Autos das in den Koalitionsvertrag reinlobbyiert hat. Da steht ja irgendwie drinne, es dürfen weiterhin dann nur Autos fahren, die CO2-neutral fahren. Und dazu gehören natürlich die E-Fuels, die sind lokal emissionsfrei, aber die sind so viel mehr energieintensiv und haben so viel weniger Reichweite dadurch. Und wir werden ja, das begreifen auch sehr viele nicht, wir werden nicht den fossilen Überkonsum, den wir gerade haben, weil wir so eskalieren, als hätten wir kein Morgen mehr, den werden wir nicht durch Erneuerbare so decken können. Also wir müssen ein bisschen gucken, ist Industrie nicht da eventuell wichtiger oder Schwerlastverkehre als ein privater PKW?
Muss man erstmal verkraften, alles irgendwie,
Willkommen in
was ich
meinem
sagen muss.
Leben!
Ja. Man weiß gar nicht, wo man da
Ja, das ist halt, das ist auch das
ansetzen soll.
Gemeine. Ich versuche ja auch, also Leute sagen mir immer, Katja, du musst auch positive Geschichten erzählen und ich hoffe, du hast das Buch gelesen. Erstens fange ich mit der positiven Geschichte an und zweitens bin ich ja im Buch auch ganz viel bei den Leuten, die was verändern. Und die haben mich super beeindruckt und ich hatte, als ich die interviewen durfte, so eine Sehnsucht nach so einer Art von Politik und Menschen, die einfach eine gute Vision haben, die sagen, hier ist mein Meilensteinplan und die auch sagen, und wenn ihr das nicht wollt, dann wählt ihr mich halt ab. Aktuell geht es auch bei den Grünen wieder nur darum, wiedergewählt zu werden. Das ist doch nicht der Antrieb, den Politik haben sollte. Politik sollte gestalten und das Richtige populär machen, hat, glaube ich, Walter Scheel mal gesagt. Und als ich mit diesen Leuten gesprochen habe, die da gerade Paris verändern, die Gent autofrei gemacht haben, ich war so beeindruckt, wie klar die in ihrer Haltung waren, wie klar sie auch gesagt haben, ich bin ein Mandatsträger, hat der Bürgermeister von Gent zum Beispiel gesagt. Ich habe Macht geliehen bekommen. Und er hat ja angefangen, die Stadt dann zu verändern, Gent, und hat danach viermal so viele Stimmen bekommen, weil die Leute gemerkt haben, ich will doch hier gut leben. Es kann doch nicht sein, auch die Städte wie Venedig oder so oder auch jetzt auf den ganzen Balearen, die sich da wehren gegen diesen Overtourism, weil die sagen, ich lebe hier. Ihr kommt hier rein in Millionen und aßt mit meinem Mallorca rum. Ich finde, das ist genau der richtige Weg, zu zeigen hier, es sollte den Leuten, die da leben, gut gehen und nicht den Leuten, die durchfahren wollen oder die das als Ausflugsziel haben.
Voll, da bin ich total bei dir. Du beschreibst ja auch am Anfang deines Buches eine Utopie, wie du schon gesagt hast, du steigst positiv ein. Und das ist eine Welt, die du da zeichnest, in der das Auto eben nicht mehr im Mittelpunkt so, ja, ich würde sagen, aller politischen Bemühungen steht, sondern so der Mensch, die Kinder. Was muss denn aus deiner Sicht passieren, damit wir uns dieser Utopie vielleicht ein Stückchen annähern zumindest?
Des Deutschen liebstes Kind sollte das Kind werden und nicht das Auto. Also es haben auch viele von denen, die ich interviewen durfte, gesagt, wenn wir die Stadt kindgerecht gestalten, dann ist sie immer gut für alle, weil sie automatisch barrierefreier wird, weil sie grüner wird, weil sie lebenswerter wird, weil sie kurze Fußdistanzen hat, weil sie Ruhe hat. Und das sind alles Dinge, die wir machen können. Also es braucht einfach nur diese Gerechtigkeit. Und dann sind wir bei dem Thema Flächengerechtigkeit. Warum ist es okay, dass ein Parkplatz vor meiner Haustür 67 Euro im Jahr kostet, während das gleich große Kinderzimmer 400 Euro Miete kostet im Monat? Also es ist ja Raum. Und da denke ich, braucht es etwas, was ganz, ganz, ganz viel Schmerz bei Menschen mit Privilegien bedeutet. Das haben wir beim Rassismus, Sexismus und wie auch immer. Überall geht es ja darum, Privilegien wieder zurück in die Gemeinschaft zu holen. Und bei der Mobilität müssen die Privilegien, die das Auto bekommen hat und die Menschen bekommen haben, die ein Auto besitzen, fahren, sage ich gar nicht mehr, weil das steht eh nur rum. 45 Minuten am Tag bewegt sich ein deutsches Auto überhaupt nur. Diese Gerechtigkeit schaffen wir, indem wir die Autosubventionen fallen lassen, indem wir das Recht auf einen Parkplatz fallen lassen. Das gibt es auch eigentlich nicht, ist nirgendwo geschrieben, ist einfach immer Gewohnheitsrecht. Und wenn diese ganzen Privilegien wieder in die Gemeinschaft zurückkommen, dann wird einiges gerechter. Es ist viel Geld da, um Mobilität zu fördern. Und ich denke, das ist der richtige Weg.
Liebe Katja, ich empfehle dein Buch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Danke für deine Zeit. Und ja, ich verlinke auch noch deinen Instagram-Account, weil da gibt es auch einige spannende Infos und Updates zu dir und dem, was du so tust. Insofern, ja, vielen, vielen Dank und ja, schaut alle mal in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge vorbei.
Danke für die Einladung. Bis dann.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.